People have no idea what's coming.
Ich lasse mich gern überraschen.
Du kannst es besser nicht sagen.
Und hier schlägt ein!
Wow, I love it.
So kann es gerne weitergehen.
This is gonna be good.
Folge 60 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner widmet sich mit Neo-VSV-Stürmer Kevin Moderer, einer der spannendsten Persönlichkeiten im österreichischen Eishockey. Trash-Talk, Fights, Psychologie sind nur ein Teil der Themen. Alles weitere wissenswert über den Start der Betted Home Eishockey League analysiert dann Puls24 Eishockey-Experte Greg Holst. Das und noch viel mehr jetzt bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in Folge 61 mit einem Gast, den ich schon sehr, sehr lange begrüßen wollte. Es ist sich aus zeitlichen, manchmal auch inhaltlichen Gründen nie ausgegangen. Aber jetzt zum Saisonauftakt, dem erfolgten in der Betted Home Eishockey League, endlich zu Gast. Niemand geringerer als Kevin Moderer, Neo VSV Stürmer, Verteidiger. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. In jedem Fall freut es mich sehr, Kevin, dass du hier nach dem Sonntagsspiel noch die Zeit nimmst, ein wenig über Eishockey zu plaudern.
Ja, sehr gerne, Martin. Und es freut mich natürlich, dass ich auf den Podcast kommen darf.
Ja, das war, wie gesagt, überfällig aus vielerlei Gründen. Du bist ein spannender Charakter immer schon gewesen in der Liga. Jetzt auch im veteranisierten, reflektierteren Alter vielleicht in deiner 14. Saison. Wie geht's dir zu wissen, dass du mittlerweile schon so lange Teil der Betted Home Eishockey League bist? Hat sich da irgendwas verändert, auch in der Vorbereitung, Herangehensweise oder same old, same old?
Na, es ist komisch, dass du jetzt die Zahl sagst, weil ich hab's nicht gewusst. Ich bin noch immer gleich jung im Kopf, glaube ich, wie damals, wie ich angefangen habe. Aber ja, man merkt natürlich, dass man ein bisschen älter wird am Körper und an den Umständen mit Familie und dem und drum und dran. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, im Kopf und so von der Art her noch immer junger Hupfer.
Ich möchte mit dem beginnen, was sich heute in der Stadthalle abgespielt hat. Leider ohne deine Beteiligung, und dieses Gespräch wird dann am Dienstag rauskommen, also bis dorthin werden keine neuen Spiele absolviert worden sein. Warum ging es für dich heute nicht aufs Eis?
Ja, ich habe in Ungarn beim Spiel am Freitag mich leicht verletzt bei den Adduktoren und jetzt mehr präventiv, dass wir schauen, dass es nicht schlimmer wird. Und am Anfang der Saison ist es auch noch. Und wir schauen, dass wir das nicht die ganze Saison mitschleppen.
Jetzt hat Rob Daum vor der Partie gemeint, dass ich mich natürlich auch mit ihm über dich unterhalten habe, dass es ganz gut aussehen könnte, dass zeitnah ein Einsatz erfolgt. Adduktorenprobleme, das kann ja eben hartnäckig sein. Du hast es beschrieben. Wie wird da dran gearbeitet? Ist es mehr ruhen lassen oder sind das gezielte Massagen? Was machen da die Physios mit einem?
Ja, im Endeffekt, ich habe gestern noch trainieren probiert. Ich bin einer, der nicht gern zuschaut, besonders so bei so einer Partie wie heute, wo es ein bisschen ruppiger wird, da kribbelt es richtig in mir. Und ich habe mit den Ärzten eben geredet und sie meinen, dass ich mich ein bisschen schonen soll, aber der Rob kennt mich auch und ich probiere natürlich so schnell wie möglich wieder am Eis sein. Und ich hab schon ein paar Verletzungen gehabt und ich bin nicht einer, der wirklich normal an Sachen rangeht. Ich habe da einen ziemlichen Ehrgeiz und ich höre sehr gerne auf meinen Körper selber und entscheide, wie ich mich fühle und ab wann es wieder geht.
Ab wann hast du das gemerkt? Du bist heute aus Eis gegangen oder du bist gestern in dem Fall aus Eis gegangen, am Samstag zwischen den Partien. Wie viel Schmerz lässt du zu, bevor du sagst, geht nicht? Also ist das was, dass du, keine Ahnung, nach 20 Minuten machst, nach 2 Minuten oder nach 2 Sekunden?
Na gut, das war so ausgemacht mit den Füßen, das heißt, sobald es wieder gespielt und es ist ein Brennen drinnen, dass sie runtergehen soll. Das habe ich eben gemacht, weil die Gefahr ist, dass es eventuell schlimmer wird. Aber für mich ist es eben schwierig, für mich ist das ein Muskel. Ich habe mit anderen Sachen schon gespielt, das heißt, ich komme jetzt ein bisschen weich vor gerade, dass ich wegen so einer Verletzung nicht teilhaben kann. Aber ja, ab und zu muss man es auch mit der Logik angehen, mit dem Kopf und mit dem Verstand. Und jetzt sind wir eben bei so einer Geschichte leider.
Ist das schon der reifere Kevin Moderer, den wir erleben?
Das weiß ich nicht. Ich bin hin und her gerissen nach wie vor, wenn er doch wieder trainieren sollte. Aber ja, wie gesagt, das sind Spezialisten am Werk und für das haben wir die Physiotherapeuten und die Ärzte. Und wie gesagt, ich bin selber keiner und ich sollte eventuell auch auf sie hören.
Lass uns ein wenig die Vorbereitung der Villacher auch Revue passieren. Ich möchte zum Wechsel und ein paar anderen Themen dann auch später noch kommen. Aber das war insofern spannend und wir haben es heute auch während dem Hockey-Match-Day auf Puls 24 ein wenig thematisiert. es sind sehr, sehr viele Veteranen nach Villach gekommen. Alle Liga erfahren, mit Schofield, mit Hughes, auch mit dem Comeback vom Rücktritt von Jamie Fraser, auch viele Leute, die auf der anderen Seite der 30 sind. Wie stehst du zum Ganzen, auch im Wissen, dass du mittlerweile über 30-jährig bist? Gibt's irgendwie so diesen perfekten Mix, der vielleicht auch in Villach versucht wird zu finden, aus Erfahrung, veteranisiert sein, aber dann immer noch jung und spritzig genug sein?
Na gut, jeder, der einen Rob kennt, der weiß, dass er gern Leute hat, wo man weiß, was man bekommt. Das ist einmal das Allererste. Und das Zweite ist, wie du den Mix angesprochen hast, wir haben mit dem Anton Carlson, mit dem Scott Kosmaczak und mit dem Chris Collins etwas jüngere Ausländer genauso. Und ich glaube auch, dass es nicht immer aufs Alter drauf ankommt, sondern da gehört viel mehr dazu, wie verletzungsanfällig es ist. Es ist komisch, dass wir gerade reden über das mit der Verletzung da gerade, aber es in die Richtung, wie gut ist einer benannt, wie hört einer seinen Körper, wie trainiert er, wie bereitet er sich vor, wie es bei den Eislauf-Skills ausschaut und ob er am absteigenden Ast ist, ob er es noch halten kann. Ich glaube, dass da sehr viele Faktoren einfach mitspielen.
Du hast in deiner Karriere jetzt schon ein paar Eishockey-Standorte gesehen, auch Eishockey-Verrückte wie Graz, wie Linz. Jetzt bist du in Villach gelandet. Wie war es so für dich in der Eishockey-Stadt Villach anzukommen? Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, okay, jetzt bin ich wieder in einer Eishockey-Stadt?
Ja, das Komische ist, dass in Villach du wirst da auf der Straße ein bisschen erkannt. Und da merkt man eben nachher schon, dass sie Eishockey verrückt sind. Und wir haben das in Linz gehabt und teilweise immer in Graz, wie es gut gelaufen ist. Aber Villach und Eishockey, das geht einfach Hand in Hand. Und das merkt man, wenn man da ist. Aber genauso ist halt ein ständiger Druck, dass man performt. Und mir gefällt es alles eigentlich.
Lass uns ein wenig über die Vorbereitung reden und auch über vielleicht die Wichtigkeit von Ergebnissen, weil da gab es natürlich Siege und es gab Niederlagen. Aber wie würdest du das, was sich die letzten Monate jetzt vor der Saison oder die letzten 1,5 Monate vor der Saison ereignet hat, aus deiner Sicht auch zusammenfassen, auch was das Zusammenkommen der Mannschaft anbelangt?
Oh Gott, ich glaube, mit einem jeden Spieler, mit dem du jetzt reden würdest, würde er sagen, dass es super war und dass alle jetzt klasse zusammenkommen.
Aber ich rede mit dir.
Meine Meinung ist, dass du... Ja, jeder macht eine Vorbereitung, jeder spielt gegen andere Mannschaften, aber im Endeffekt geht es darum, wie die Mannschaft sich selber entwickelt. Gegen wen spielst du, das mir persönlich kopft wie katscht. Und wie es immer heißt, die Vorbereitungen, und die haben einen super Auftrieb gleich und die sind super zusammengekommen. Im Endeffekt musst du die ersten zwei Runden abwarten und dann siehst du wirklich, was du stehst.
Jetzt ist das eine vielere Mannschaft, an die natürlich wieder hohe Erwartungen geknüpft werden. Man hat früh Liga-erfahrene Leute geholt. Man ist letztes Jahr auf den letzten Drücker zu Ungunsten des einen Ex-Vereins von dir, der Linzer, dann auch zu Ungunsten deines letztjährigen aktuellen Vereins, der Grazer, in die Playoffs gerutscht. Inwieweit merkt man vielleicht auch in den ersten Wochen schon, dass da Erwartungen da sind und auch Hunger nach Erfolg in Villach?
Ich glaube, wie wir gerade früher gesagt haben, Villach ist Eishockey-Stadt. Also ich glaube, was ich mitbekommen habe die Jahre davor, dass sie immer von den Playoffs ausgehen. Natürlich war es klasse für sie, dass sie noch reingerutscht sind und sie haben eine sehr ansprechende Leistung geboten gegen den KAC, so viel ich eben gesehen habe. Aber ja, wie gesagt, jeder möchte in die Playoffs kommen und für Eishockey-Stadt war es umso bitterer, wenn man nicht drinnen ist.
Und dann, und das ist ja das Schöne am näher rückenden Saisonstart. Jede Mannschaft hat Hoffnung und rechnet sich manchmal sehr berechtigt, manchmal vielleicht unberechtigt darauf aus, auch gleich im ersten Wochenende ein Erfolgserlebnis zu holen. Villach geht mit so viel Hoffnung und natürlich auch so vielen neuen Leuten und mit einer vollen Offseason unter Rob Daum in die Saison und dann gibt's in Fehervar eine 5-1 Abfuhr. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich das Ergebnis gesehen habe, war, warum? Was ist da passiert?
Naja Gott, man darf nicht vergessen, dass Fehervar eine sehr gute Mannschaft ist. Nicht nur vom Papier, aber wenn man die Jahre davor schaut, wie sie spielen und welche Leute da sie eben gehalten und dass sie sich punktuell verstärken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wir eben eventuell gleich geblieben sind. Wir haben keinen Schritt nach vor gemacht. Wir haben ihnen in die Karten gespielt, haben 3 Kontertore bekommen und eben, man muss sich im Klaren sein, wenn man in Fehervar spielt, was für ein Spiel das auf ihn zukommt. Und das haben wir ein bisschen verabsäumt, meiner Meinung nach.
Was sind dann so die, die Konsequenz sein? Oder wie sieht das an Tag 1 nach einer Niederlage bei Rob Damos? Ist das Business as usual? Oder wird da schon nochmal spezifischer hingeschaut, was es jetzt alles zu verbessern gibt? Wie war dieser Samstag? Wie hat der sich gestaltet nach der langen Rückreise?
Na, also wir haben direkt danach geredet, dass es eben passiert ist und dass wir jetzt in Home Opener haben. Und wir haben direkt nach der Partie eigentlich schon wieder aufgehört, darüber nachzudenken und noch vorgeschaut und dementsprechend auch gestern wieder trainiert, taktische Sachen vorgenommen für Linz und ja, das hat, glaube ich, ganz gut hingehauen. Ja.
Jetzt hast du es angesprochen, du musstest das Spiel heute verletzt von der Tribüne aus mitverfolgen. Wenn du aber jemand, dem der vielleicht auch ruppigere Charakter eines Spiels nicht liegt, aber der wahrscheinlich dir, wie formuliere das jetzt diplomatisch richtig, die ruppigere Art und Weise in einem Spiel lehnst du sicherlich nicht ab. Auf was achtest du dann bei so einem Spiel, wo es gerade im ersten Drittel auch so hochkocht? Bist du da dann genauso auch bei der Entwicklung dieser Duelle drauf? Schaust du auf die, keine Ahnung, Körpersprache der Goalies? Bist du da auf der Bank? Oder bist du da dann auch nur normaler Zuseher, der es halt einfach cool findet, mitzufiebern?
Nein, ich würde jetzt lügen, wenn es mal gleichgehend dauert wie am Zuschauer. Also eben, mir kribbelt es einfach. Ich glaube, wenn man so lange Eishockey spielt, dann sieht man schon Situationen, wo man merkt, da könnte es wieder passieren. Aber im Endeffekt ist es für mich wichtig, oder ich darf am liebsten von oben aufschreiben, wenn ich was sehe, dass gegen unsere Mannschaft ist, dass eventuell einer nicht die Augen drauf hat. Und du siehst natürlich von oben, das Spiel ein bisschen besser und es kommt nachher was. Aber ja, ich sage, ich hasse es zum Zuschauen. Ich kann halt mal einen Bobschein beißen, weil ich heute nicht gespielt habe.
Inwieweit ist es dann aber jetzt auch um du warst dann auch noch im Lockerroom, logischerweise auch gut für die Mannschaft, für das generelle Kalmieren jetzt, da vielleicht Kritiker in vielleicht diesen einen Sieg jetzt schon in der Tasche zu haben?
Ich glaube, dass es ein bisschen einen Druck wegnimmt. Vor allem, es war zu Hause. Nur auf der anderen Seite sind wir uns klar, wenn wir die nächsten zwei Spiele verlieren, ist der Druck gleich hoch wieder, wie er früher war. Aber wir haben wir zum Glück. Ich glaube, da ist wieder das ist eine positive Sache, die wir haben. Wir haben Spieler, die schon einiges mitgemacht haben und die wissen, wie sie damit umzugehen haben.
Du kennst das quasi von der anderen Seite, dass jemand, den du gut kennst, bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner zu Gast ist und du dann eine Geschichte liefern durftest. Du hast es bei Daniel Oberkofler, dem Kapitän der Moser Medical Graz 99ers, natürlich bravourös gemacht. Im Umkehrschluss hätte es unfair gefunden, wenn ich Daniel Oberkofler nicht gefragt hätte, ob er denn über Kevin Moderer was Lustiges zu erzählen hatte, nachdem die Hörerinnen und Hörer hier ja auch erfahren sollen, was hinter dem Spieler mit dem Helm und der neuen Nummer in Villach dann steckt. Ich habe eben Daniel Oberkofler gebeten, mal so ein bisschen einen Kevin Moderer zu schildern, den vielleicht nicht jeder zu sehen und letztlich auch zu hören bekommt. Das ist das, was mir Daniel Oberkofler geschickt hat.
Also der Modi ist letztes Jahr mal gekommen, vor dem Spiel mit seinem eigenen Kaffee. Ich weiß nicht, wo er den hergehabt hat. Auf jeden Fall hat er den Kaffee, ich glaube, das war vor dem Aufwärmen oder war es direkt vor dem Spiel, ich weiß es nicht mehr genau, hat er den Kaffee nachher austrunken gehabt. Und er ist ja generell ein Typ, der viel die Leute pusht vor dem Spiel. Aber da hat er, finde ich, alles geschlagen. Also da hat er richtig herumgeschrien in der Kabine zu einem Helene Fischer-Lied. Das war kein Gesang mehr, das war eine richtige Schreierei und hat halt probiert, eben die Leute so mitzunehmen und aufzuwecken. Und es war eine richtig lustige Situation, weil ich weiß, dass der Modi sehr emotional ist, aber so habe ich ihn dann auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da gesessen und habe eigentlich richtig abhauen müssen. Und in weiterer Folge, jedes Mal, wenn der Modi nachher mit seinem Kaffee gekommen ist von zu Hause, haben wir schon gewusst, heute geht's wieder richtig rund in der Kabine. Und ich glaube, das macht den Modi ja aus, nicht nur jetzt wegen einem Kaffee, sondern einfach so. Er probiert einfach, die Leute immer mitzunehmen. Er ist einfach ein super Teamkollege, dem einfach der Erfolg und die Mannschaft wichtig ist. Und ich glaube, das sieht man an solchen Aktionen. Er will einfach das Beste für die Mannschaft, eben die Leute aufwecken. Aber es war einfach lustig für mich zu sehen, weil ich einfach weiß, wie er ist. Und so aufdrehen habe ich ihn dann auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
die Frage, die jetzt, und du hast das Lachen nach wenigen Sekunden schon nicht verkneifen können, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, was zum Teufel ist in diesem Café drinnen?
Ja, das ist eine Geheimrezeptur, die wird jetzt aufgehalten. Ich weiß, von was er spricht und ja, wie gesagt, vielleicht halten wir das für die spätere Zeit wieder einmal auf.
Aber. Also heißt, wird es den Kaffee auch in Villach geben oder ist die Rezeptur noch nicht ganz nach Kärnten gekommen?
Nein, das habe ich immer mit in Hosentaschen, aber jetzt warten wir es einmal ab, dabei läuft es ganz gut und vielleicht brauchen wir wieder einen Zaubertrank später mal.
Es ist ein relativ offenes Geheimnis, dass ihr euch außergewöhnlich gut versteht und dass das auch mehr ist, als nur Teamkollegen zu sein. Inwieweit vermisst du auch Oberkofler und auch andere Freundschaften, die es natürlich bei dem Moser Medical Graz Centenaris gegeben hat?
Ja gut, mit dem Dani, das ist wie ein Ziehsohn von uns schon gewesen, auch bei den Eltern und wie wir jünger waren. Und da hat es eine Zeit gegeben, wo wir zusammen so viel gemacht haben, dass einfach bei mir einzogen ist ins Zimmer. Und wir haben auch schon öfters drüber geredet und ja, wir telefonieren wir halt so oft, wie es geht. Und das erste Wochenende, wo ich daheim war, ist er gleich mit seiner Freundin in der Arena gekommen und man tauscht sich halt aus, aber es ist natürlich bitter, dass man sie nicht so oft sieht wie voriges Jahr.
Jetzt stellen sich natürlich viele Fans die Fragen und natürlich bringt der Offseason immer Veränderungen bei vielen Vereinen. Aber wie es passieren konnte, dass Kevin Moderer, wo jeder irgendwie davon ausgegangen ist, dass das wird in Graz schon wieder hinhauen mit einer Vertragsverlängerung oder mit einer neuen Opportunität, dass der dann auf einmal in Villach anheuert. Wie kam es dazu?
Naja, als erstes einmal Villach von den Jahren davor und wie man halt aufgewachsen ist, auch wie ich aufgewachsen bin. Man hat immer gewusst, Villach ist ein Kämpfertruppen, von da ist es jetzt nicht einmal so abwegig vom Spielstil her. Das ist einmal das Erste. Das andere war, ich habe lang gewartet in Graz, wir haben ein Haus gebaut, wir wollten mal in Graz bleiben, das war unser erster Plan. Aber es ist nicht dazu gekommen. Ich bin immer wieder vertröstet worden oder sie haben es wirklich nicht gewusst, das kann ich nicht sagen. Und irgendwann, besonders als Familienvater von zwei kleinen Kindern und als ein Heißelbauer, ist es genug mit dem Zuwarten. Und das war es nachher. Und ich war sehr, sehr froh, dass Villach eigentlich interessiert war. Und das ist nachher ratzfatz gegangen. Ich glaube, innerhalb von 5 Tagen waren Gespräche, Vertrag, alles aufgesetzt und unterschrieben.
Wie frustrierend ist es trotzdem zu wissen, du wirst jetzt eigentlich sesshaft und glaube sesshafter als mit dem Hausbau ist wahrscheinlich schwieriger zu finden, aber wirst dann wieder pendeln müssen.
Für mich war wichtig, dass die Frau mitmacht und dass wir das Beste für die Kinder kriegen. Wir haben jetzt die Kinder in Graz lassen oder in Lassnitzhöhe bei dem Kindergarten. Die Henna war die Erste, die gesagt hat, nein, sie unterstützt mich in dem Ganzen und das war halt für mich das Wichtigste. Auf der anderen Seite, sagen wir uns ehrlich, ich meine, so schlecht ist es jetzt auch nicht, wenn wir am Fack am See, so wie wir wohnen dürfen. Und wir haben jetzt eben für die Kinder das quasi so aufgezogen, dass sie unter der Woche ihren Kindergarten haben, bei der Oma, Opa, Tanten und der Henna sind. Und wenn ich heimfahre, bin ich daheim und am Wochenende kommen sie runter und wir leben in Villach. Also sie sind alt genug, dass sie das mitkriegen. Und wie gesagt, in der Situation oft passieren Sachen einfach, wie sie kommen sollen. Und das ist wieder so eine Situation gewesen und wie kann man ein glücklicher sein im Moment, dass wir in Villach sind.
Wir haben, also wir zeichnen dieses Gespräch tatsächlich in deinem Auto auf. Ja, die Akustik in einem Auto ist mitunter die beste. Das sieht nur manchmal komisch aus, wenn man vielleicht von außen dann beobachtet wird. Aber wir haben gerade beim Hergehen so ein klein wenig über Wertschätzung gesprochen, die man vielleicht an dem Standort, wo man einen kennt, nicht ganz so häufig erfährt. Würdest du auch sagen, dass da bei vielleicht dann, und das weiß nur das Grazer Management, was wirklich der Grund war, dass es vielleicht auch zu diesen Verzögerungen gekommen ist, aber würdest du dann auch in dem Interesse, das Villach sehr rasch hatte, eine vielleicht fehlende Wertschätzung in Graz dahinter vermuten? Oder ist da jetzt zu viel hineininterpretiert?
Das ist schwierig zu sagen. Natürlich, Graz wird seine Gründe gehabt haben, mag sein, aber was ich ein bisschen vermisst habe, ist, dass sie einfach Ja oder Nein sagen. Wenn sie sagen, nein, sie brauchen mich nicht, sie wollen sich anders orientieren, nein, ich bin zu schwach, was es auch sein sollte, ich glaube, das hätte ich einfach wollen. Vielleicht wollen das andere Spieler nicht und so geht man um das herum, aber das ist das Einzige, wo ich ein bisschen, was mich ein bisschen geärgert hat einfach. Aber wie gesagt, das muss das Management in Graz wissen und für mich ist das auch wieder abgeschlossen. Wir sind jetzt in Villach, es ist alles schön und ich war schon einmal in Linz und bin zurückgekommen und man weiß jetzt nicht, was passiert, aber prinzipiell bin ich jetzt sehr gerne einmal in Villach.
Jetzt hast du diese Tugenden angesprochen, die man Villach schon viele Jahrzehnte nachsagt, wo dein Skillset wahrscheinlich auch und dein Tugendset, wenn man so will, auch sehr gut dazu passt. Aber wie wichtig war es auch zu wissen, dass jemand wie Rob Daum hier der Trainer ist, den du aus der Liga aus Linz ja schon kennst?
Ja, für mich, ich habe gewusst, bevor ich noch mit ihm gesprochen habe, was er von mir will. Und ich glaube, das war das Gleiche war für ihn, wie er gewusst hat, ich bin am Markt, er weiß genau, was er kriegt. Ich bin jetzt einer der Typ, der irgendwie Anforderungen stellt oder irgendwie andere Sachen spüren will, als er wirklich ist. Sondern wir haben jetzt auch vor der Saison wieder ein super Gespräch gehabt untereinander, wo wir ihm das geredet haben. Und er ist offen direkt mit mir und ich glaube, das hat man jetzt schon mitgekriegt, relativ authentisch und redet das, was ich mir denke. Und wie passt man da gut zusammen? Und ich bin eigentlich als erstes kontaktiert und habe gesagt, dass ich mir eben richtig freue und dass er mir eben bedankt. Und er hat gesagt, dass er eigentlich mehr als happy war, wie er gemerkt hat, dass es auch vom Finanziellen passt und dass er mich wieder sieht.
Jetzt nimm uns aber mal mit, nimm die Hörerinnen und Hörer mit in dieses erste Gespräch mit Rob Daum und vielleicht sogar auch zu dem in Linz, wo er sich mit dir hinsetzt und du sagst, was er von dir will. Was will Rob Daum von dir?
Es ist ganz komisch. Er fragt immer mich, ob ich irgendwas habe für ihn. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich weiß, was er von mir erwartet. Ich weiß meine Rolle und was ihm neu war, ich bin ein bisschen älter geworden in der Zwischenzeit und das sind ein paar Jahre vergangen, aber er sagt ihm, dass ihm auch die Österreicher zu mir aufschlagen mittlerweile. Und das war für mich nicht zu hören, weil, wie gesagt, ich bin im Kopf ganz jung, ich nehme mich nicht wichtiger als ich bin, ich nehme mich nicht älter, also keine Ahnung, ich bin wie ich bin und ich werde immer gleich jung und verspürt im Kopf sein. Aber es war halt ein bisschen eine andere Ansicht und das war eigentlich recht nett zu hören und er weiß es auch, dass ich ein Bindeglied in der Mannschaft bin.
Möchte man verspielt sein, auch gleich noch einmal einhaken, weil du aber gesagt hast, die Österreicher schauen mittlerweile zu dir auf. Gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, hoppla, da hat sich jetzt was verändert? Oder ist es genau Rob Daum gewesen, der dich darauf aufmerksam gemacht hat und seither achtest du etwas genauer drauf?
Nein, ich krieg's mit. Ich war immer einer, der viel geredet hat in der Kabine, der für gute Stimmung sorgt. Und auch, ich probiere das, was ich gelernt habe oder was mir auffällt, einfach weitergeben. Ob es jetzt wer annimmt oder nicht. Mir ist es egal, ob das ein Ausländer ist oder ein junger Österreicher. Ich rede so, was ich mir denke und probiere das weitergeben. Und es hat mir einfach nochmal gestärkt in dem, was ich mache.
Aber dir ist schon klar, dass für gute Stimmung sorgen und in der Kabine laut schreiend Helene Fischer singen eigentlich ein Widerspruch ist, oder?
Es gibt vieles, zu dem ich singen könnte und schreien könnte.
Was ist in der Kevin Moderer Playlist ganz weit oben?
Ich bin ein Rock-Typ, wenn ich ganz ehrlich bin. Rock und mittlerweile auch Techno, weil die Jungen extrem viel hören. Aber ja, ich bin eigentlich ein Rock-Typ. Aber ich meine, zu Schlager, bitte, wer schreit nicht zu Schlager gern?
Ich. Ja? Ja, ohne Wenn und
dann
Aber.
Dann haust du an.
Aber was du sonst... Ich lass es so stehen. Was du sonst so für ein Typ bist, habe ich bei einem weiteren langjährigen Weggefährten versucht zu eruieren. Und der hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, das sehr gut dann auch in den nächsten Gesprächspart passt. Es ist eine kurze und knappe Nachricht, die mir von Mario Altmann geschickt worden ist. Wir hören mal ganz kurz rein.
Mario.
Also zum Modi abseits vom Eis kann ich mich nur sehr gut noch daran erinnern, wie er mich damals zu den Linz-Zeiten das erste Mal nach Graz entführt hat, zur Nationalteampause, wo man zum ersten Mal in den Grazer Fasching gezeigt hat. Das war ein ganz ein nettes Partnerkostüm, aber auch in Linz zu Halloween hat er immer wieder super Ideen gehabt für mich, dass wir bestmöglich anzogen sind für diverse Kostümfeiern. Vielleicht kann er da dazu ein bisschen mehr erzählen. Das fällt mir jetzt spontan ein zum Kevin Moderer.
Mario Altmann, der Meister des Cliffhangers, weil er gleich auch die Steilvorlage natürlich für die Nachfrage liefert. Wir fangen mal an. Ein gebürtiger Wiener und ein gebürtiger Grazer, die sich in Linz treffen, fahren dann gemeinsam zum Grazer Fasching und es gibt ein Partnerkostüm. Was hast du dem guten Mario Altmann angetan?
Was war der erste Guess?
Beavis and Butthead?
Nein, wir waren Zuländer und Hänsel. Also, ich weiß nicht, Zuländer heißt der Film, ne?
Ja.
Ja, also wer den nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Und Ich glaube, das war die Faust aufs Auge und das war recht witzig, weil meine ganze Familie daheim hat uns geholfen, nachher das Kostüm wirklich so zu perfektionieren, dass wir das echt gut hinkriegt haben. Ja.
Woher die Lust am Verkleiden?
Ich liebe es, ich weiß es nicht warum. Ich habe keine Ahnung, aber ich wäre da ganz gern kreativ. Und das war zu Halloween, wenn wir da in Linz waren. Ich weiß nicht, ob es das Tag Team, die Wrestler kennst, die Road Warriors noch.
Mittlerweile, ich glaube, einer definitiv gestorben. Verstorben ist, Road Warrior Hawk, Road Warrior Animal. Und ich glaube, erstgenannter ist verstorben.
Ja, genau, leider. Aber das war halt in Linz. Und ich habe mit dem angefangen, ich verkleide mich einfach unglaublich gerne. Und aber der Alzi ist halt einer, der kann halt, glaube ich, ganz gut ohne dem auskommen. Aber er wird immer mit reingezogen und mittlerweile, glaube ich, taugt sie mir sogar auch schon insgeheim.
Jetzt ist es bei deiner Person besonders spannend, dass du auch gerne in andere Rollen schlüpfst, weil wenn man dich kennenlernt abseits des Eises und dich dann auf dem Eis sieht, dann wirkt das manchmal echt so, als ob das Dr. Jekyll und Mr. Hyde wären. Du bist und wir kennen uns jetzt doch schon ein paar Jahre, waren nochmal gemeinsam nochmal Eishockeyspiel essen und plaudern immer wieder, hoffentlich nett. Und gab viele, die dich kennen oder auch besser kennen werden, das bestätigen. Du bist einer der nettesten Menschen, die es gibt. Du bist ein liebevoller Familienmensch und auf dem Eis alles andere als das. Wie kommt es zu dieser Transformation des Kevin Moderer?
Emotionen, würde ich mal sagen. Vielen Dank auch fürs Kompliment. Jetzt kann ich nur zurückgeben. Es ist wirklich sehr angenehm, mit dir immer zu plaudern.
Okay, genug Honig ums Maul.
Aber ja, ich will eigentlich der Frage umgehen, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Emotionen sind. Das ist einmal das Erste und das andere ist Ehrgeiz. Ich glaube, dass ich schon ein ziemliches Feuer in mir habe, dass ich Spiele gewinnen will. Und es gibt wenig, was ich glaube ich nicht tun darf, dass ich der Mannschaft hilft, dass wir gewinnen.
Und trotzdem, vielleicht auch jetzt, weil wir Liga-Jahr 14 angesprochen haben und diese Transformation, ist das etwas, das du vielleicht bewusster machst oder wo du vielleicht besser Acht gibst, okay, da hat das dazu geführt und das war vielleicht nicht hilfreich und das sollte jetzt nicht mehr machen? Oder ist es schon so, dass die Emotion manchmal nicht immer der klügste Ratgeber ist?
Ich glaube, ich habe das relativ früh noch schon einmal gelernt, weil am Anfang war es so, dass wenn du die Strafen gemacht hast, dass du wieder gesessen bist. Und ich habe das relativ gut unter Kontrolle mittlerweile. Aber was einem hilft, ist natürlich, dass man zurückschaut, dass man reflektieren kann und daraus lernt. Und abgesehen jetzt von dem Emotionalen und vom Raufen und wie ich die Strafen angehe, ich traue mir sagen, dass ich ein Typ bin, der vielleicht bei gewissen Dingen länger braucht, aber der sehr gut sich selbst reflektieren kann und in die richtige Richtung das Ganze einfach mitnimmt.
Würdest du dich als Agitator bezeichnen?
Ja, mir sollte ich lügen, wenn ich es nicht tun würde. Ich bin ja einfach, ich rede gern und mich interessiert Psychologie. Mich interessiert das ganze Mentale drumherum. Und ich meine, wenn du selber mental relativ stark bist und du merkst, dass man in den Kopf von anderen reinkommt, das ist Honiglecken für mich.
Ich werde gleich noch zu diesem Honiglecken kommen, weil wir gerade nur beim ums Maul schmieren waren, in deinem Auto sitzen. Es geht jetzt in falsche Richtungen, aber bevor wir zu anderen kommen, vielleicht der Blick auf dich, gab es in deiner Karriere Momente, wo du gedacht hast, shit, jetzt hat er mich, jetzt ist er bei mir unter die Haut gekommen oder jetzt ist er dort, wo er sein will, ja, oder wo er mich haben will.
Absolut, hat es gegeben, ja. Hat es gegeben und das ist auch was, wo ich nachher selber Migrantin bin.
Wer zum Beispiel hat es geschafft, wenn du den Hörerinnen und Hörern da ein Bild geben kannst oder einen Spieler? Oder eine Situation vielleicht, wo du gedacht hast, shit.
Ich weiß es nicht, ich kann es halt mehr spezifisch mit dran erinnern, aber es hat es definitiv gegeben und es gibt dann nach wie vor Spieler, wo ich mir denke, die dürften nicht auf der Straße erwischen. Und das ist eben schwierig und jetzt groß drüber reden ist einfach, aber man muss es halt selber nachher leider auch erfahren und es besser machen.
Du hast doch den Trash-Talk-Part in deinem Spiel angesprochen, dass du gerne redest. Das impliziert jetzt einfach mal, dass da auch Trash-Talk mit dabei ist. Und it takes one to know one. Wer sind denn in der Liga dir ebenbürtige Trash-Talker? Mit wem macht es auch dann Spaß, sich verbal einen Fight zu liefern?
Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil die, was das wirklich gern tun,
die meiden
reden, nicht, reden, wir reden nicht viel. Also ich weiß, dass der Raffi Rotter gern redet, ich weiß, dass der Johnny Hughes gern redet, aber du triffst nachher irgendwie nicht aufeinander, weil man weiß, dass eventuell clashen kann, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt halt andere und vor allem von neuen Ausländern, die in die Liga kommen, die einfach gern die große Klappe haben und im Endeffekt steckt nachher relativ wenig dahinter.
Jetzt hat Markus Pantner im Rahmen des großen Rainer Tivis Spezials eine Geschichte über Rainer Tivis geliefert, wo er gesagt hat, er hat versucht, bei ihm unter die Haut zu kommen, aber der Rainer Tivis war wie ein Stein und irgendwann hat das dann auch sein lassen. Hast du einen Spieler gehabt, wo du es immer und immer wieder versucht hast und wo einfach nichts zurückgekommen ist, wo du dann auch resigniert hast oder probierst du es immer noch bei Spieler XY?
Nein, ich steck da nicht zurück und ich höre nicht auf. Also ich gehe da das ganze Spiel und bis ich irgendeine Reaktion kriege. Und wenn es nur ist, dass er einmal nicht in den Zweikampf als Erster reinfahre, du merkst das auch daran nachher. Und da bin ich ziemlich zielstrebig, wenn sowas angeht.
Wie initiierst du das? Beginnst du da irgendwie mal soft mit einem Einstiegsgag oder da gibt's ja gleich voll auf die Kappe.
Nein, das ist aus der Situation. Also wenn einer redet, dann redest du natürlich. Wenn einer, wenn wir von dem Verspöt und vom Blödeln reden, ich habe mir angeeignet, dass ich auf ziemlich jeder Sprache, glaube ich, schon irgendein Blödsinn reden kann. Und du kommst dem so irgendwie ein. Und wenn einer vorbeifährt, dann gibt's einmal die Haussprache Schwedisch kurz oder je nachdem, woher er ist.
Okay, was gibst du einem Schweden mit? Und es gibt ja mittlerweile relativ viele schwedische Cracks in der Liga.
Ja, da gibt's gewisse Wörter, die, glaube ich, nicht auf dem Podcast gehören. Weil
wir nein, ich mache da einfach einen Hackerl dran, dann ist explicit und auf Schwedisch hört sich
ja
niemand.
Ja, nein, ja, gewisse Wörter halt, dass er weich ist und dass er eventuell das falsche Geschlecht hat. Ja.
Lass mal so stehen. Ich möchte auf eine spezifische Szene eingehen, die dann auch den jüngeren Eishockey-Fans natürlich noch sehr gut in Erinnerung ist, die auch in der Playoff-Emotion passiert ist. Du und Sim Liewig in der Halbfinalserie vor 3 Jahren mittlerweile, es war 2019, also vor 2,5 Jahren gegen den KAC, als du diese Throat-Slashing-Geste ihm gegenüber auf der Strafbank gemacht hast und dann auch von der Liga bestraft worden bist dafür. Wie blickst du jetzt auf diese Szene zurück? Wie viel Emotion war das und wie viel Nachdenken, wenn du da irgendwie so Prozente verteilen müsstest? 100% Emotion, 0 Nachdenken oder?
So ziemlich. Das war zum Beispiel eine Situation gewesen, wo er unter meine Haut gegangen ist. Also nicht einmal unter meine Haut, sondern ich war einfach so emotional aufgebracht und mir das so anzipft, dass er einfach nichts tut und die ganze Zeit nur redet und sich andere Leute sucht und dann aus dem Weg gegangen ist. Aber wenn wir davon früher geredet haben, das war so eine Situation. Und ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht und das hat mir auch getan. Ich habe mit den Konsequenzen gelebt. Es ist nicht okay, vor allem auch für jüngere Zuseher, die wir haben, die sich das live anschauen oder auch im Stadion sind. Das ist keine Vorbildsfunktion und natürlich, ich habe mich geändert. Ich habe das angenommen, wie es ist. Ich probiere natürlich, dass so eine Sache nicht mehr vorkommen. Also es ist nicht so, dass ich sehe, dass ich mich im Recht gesehen habe oder dass das nicht ungut war.
Jetzt ist Sim Liewig so ein Spieler, den liebt man wahrscheinlich, wenn man mit ihm zusammenspielt und man hasst ihn, wenn man gegen ihn spielt. Wie glaubst du, ist es bei dir?
Ja, gleich. Und das Komische ist, jedes Mal, wenn ich in eine neue Mannschaft komme oder ich habe jemanden, der dazukommt, ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen schon. Weil ich eben persönlich anders bin als Teammate oder als Kollege und Freund, als ich am Eis bin. Aber ich kann nicht anders. Ich stehe dazu und wie gesagt, wenn man mich nicht mag, dann mag man mich nicht. Wenn man mich mag, freut es mich umso mehr.
Deine körperlichen und robusten Spielweise sind natürlich auch doch schon einige Strafminuten in deiner Karriere zusammengekommen. Du wärst heute vor deinem 615. Ligaspiel gestanden. Traust du dich ungefähr einzuschätzen, wo du bei Strafminuten in deiner Ligageschichte liegst? Verfolgst du sowas auch oder ist dir das völlig wurscht?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß sogar nicht, wie viele Spiele das ich habe. Also,
614?
Ja, jetzt, weil du das erwähnt hast, aber ich habe keine Ahnung selber. Oder ich schaue sowas nicht nach und mir ist das auch relativ egal. Aber ich glaube, dass ich ein paar schon gesammelt habe, ein paar Strafminuten, wenn du es so ansprichst.
Ja, ich will natürlich auf den Wert hinaus. Es sind 684 Strafminuten. Also du bist dann deutlich über einer Strafminute pro Partie. Und im modernen Eishockey ist jede einzelne Strafminute natürlich ein gefundenes Fressen. für den Gegner und das Powerplay. Wie bitter ist es dann für dich, dem Powerplay des Gegners auf der Strafbank zusehen zu müssen und 684 Minuten, das ist doch ein Zeitl auf der Strafbank. Und wie wichtig ist es gleichzeitig, um für dich dann auch runterzukommen und vielleicht den Reset-Button zu drücken?
Naja, von den 684, was gesagt sind, es sind halt alle, dass ich auf der Strafbank sitze. Von daher sind halt Ausschlüsse, weil man Kraft hat, weil man einen anderen mit ausnimmt, wo man keine Unterzahl hat. Und ich glaube, dass das viele Leute vergessen, dass zwischen Straf und Straf Unterschiede gibt. Und natürlich, wenn ich der Mannschaft schadet und wir sind in Unterzahl, ärgert es mich, würde ich nicht machen, ist aber absolut nicht mehr zu. Aber wenn ich dadurch eventuell irgendwie einen mentalen Vorteil wieder schaffen kann oder einen anderen Spieler mitnehme, dann bitte wäre die blöd, wenn ich es nicht mache.
Achtet man dann auch schon drauf, wen man rausnimmt, weil du John Hughes als Schwätzer angesprochen hast und ich möchte jetzt nicht John Hughes Skillset mit deinem gleichsetzen, wir wissen alle, wie hochtalentiert du am Stecken bist, aber wenn du zum Beispiel einen Mann dieser Spielstärke dann provozieren kannst und rausnehmen kannst, ist das dann einen Sieg, den du in einem Buch verzeichnest oder verbuchst?
Nein, also ich mache jetzt keine Strichlisten oder Hackerl für den, dass ich irgendwann jetzt da die Schneide aufkaufe, aber ich glaube, dass es einfach der Mannschaft hilft. Und es gibt leider wenige Spieler bei uns in Österreich, die das noch machen und gleichzeitig spielen können. Es gibt Holzhacker, wie wir sie früher gekommen sind, die nur auf der Strafbank sind.
Die klassischen Goons.
So ist es. Und ich probiere das eben, ich stehe meinen Mann, ich rauf gern, das ist alles kein Geheimnis, aber es ist halt eine feine Linie, die ich zum Gehen probiere.
Jetzt ist es ja nicht erst der Derek Bogart. Ganz schwieriges Thema, härtere Spielweise, raufen, auch klassisch, gunisch einstecken zu müssen, einstecken zu wollen. Machst du dir seither Gedanken drüber, welche Fights du tatsächlich wählst oder passiert das alles ohne Rücksicht auf Verluste?
Nein, das Einzige, was ich weiß, ist, ich weiß, gegen wen ich fight. Und ich glaube, das spricht ein bisschen für Intelligenz. Man muss im Klaren sein, wenn man jetzt unterlegen ist oder nicht. Man muss sich das Ganze anschauen. Und ich habe das Chef das erwähnt, ich habe damals von dem Guillaume Lefebvre in Graz das Raufen eigentlich auf eine andere Sichtweise einmal gesehen. Weil er das war für ihn wie eine Kunst, wie eine Technik. Aber auf der anderen Seite hat er genau gewusst, was er macht, wie lange er es macht, gegen wen er es macht, wie er es macht. Und das spielt eigentlich eine große Rolle. Und man kann halt sich selbst damit zum gewissen Grad auch schützen.
Möchtest du deiner Ehrenrettung und so dann auch wieder die Kurve zum Spiel kriegen, natürlich auch sagen, dass du tatsächlich spielen kannst. Du hast auch in dieser Liga schon massiv gepunktet oder oft gepunktet. Aber wie viele Tore sind dir gelungen? Das ist jetzt die letzte depperte Frage, die du stellst. Günther Neunkirchner-Style.
Nächste depperte Frage. 25.
Siehst du, verkaufst dich wie so oft unter Wert, vielleicht auch in Graz unter Wert verkauft worden. 34 Tore sind es an der Zahl geworden und wer weiß, wie viele in dieser Saison noch hinzukommen. Und da möchte ich auch schon ein wenig zum Ende des Gesprächs kommen. In Villach, wissend, dass es so viel auch Erfolgshunger gibt, was muss passieren, dass du sagst, es war eine erfolgreiche Saison? Zählt nur der Meistertitel oder zählt eher die Art und Weise, wie Eishockey gespielt wird und der Rest wird dann passieren?
Ich glaube, Zweiteres. Natürlich Meister, das sind 14 Mannschaften, die Meister werden wollen. Jeder wird sich das Gleiche denken. Aber ich glaube, dass es eben die ehrliche Art und Weise, wie man dorthin kommt, das Schöne dran ist, an das man sich nachher erinnert und die das auch am weitesten tragen wird.
Kann man keinen besseren Weg vorstellen, um dieses Gespräch zu beenden. Ich sage vielen lieben Dank, dass du so lange Zeit genommen hast und wir müssen sowieso nach Hause. Man hört, es regnet, das wird vielleicht auch auf den Mikros drauf sein. Wenn nicht, dann liegt es am exzellenten Audiodesigner namens Alex, der das wegmachen wird. So oder so, vielen lieben Dank, alles Gute für die Saison.
Danke.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Spirit of Hockey, dem Hockeyshop in Graz, Klagenfurt, Hohenems und Innsbruck. Getreu dem Motto Hockey is our passion findet ihr bei Spirit of Hockey alles, was das Eishockey-Herz höher schlagen lässt. Ob Profi, Hobbycrack oder Fan, das riesige Sortiment an Skates, Sticks, Schonern und anderem Equipment lässt für groß und klein keine Wünsche offen. Vor Ort profitiert ihr von der exzellenten Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und online auf spirit-off-hockey.at habt ihr rund um die Uhr das beste Eishockey-Shopping-Erlebnis Österreichs. Spirit of Hockey. Hockey is our passion.
Back on Hockey O'Clock, back in obviously my home away from home. It is in a place that I grew very fond of. It is Greg Holst's apartment in Villach, where we're recording this. It's a little Villach heavy with obviously Kevin Moderer preceding you. But coach, as always, glad to be talking hockey with you.
Martin, I'm from Canada. My place is always open. So you know where I live, come by anytime.
Coach, obviously we have to start with the big one. Just how great is it to have hockey back?
Well, I think, you know, we went to the middle of July with the NHL, which was pretty exciting. You know, Montreal being in there as the Cinderella story and Tampa being as great as they were, that was exciting. But I think now, as 5 months later, after the Ice League is back and rolling, it's exciting because the fans are back. And you could feel the energy in the rink Friday and tonight, Klangford Friday, feel like tonight, and the players feel it and they know it. I think Fraser said it best. He said, I don't have the words to describe it. So when you're a player and, you know, I know they won the championship last year with no fans and it's exciting, but not nearly as exciting as playing in front of fans. So I think it's really exciting.
I guess it's safe to say to once again repeat how great it is to have fans, but apart from the rinks now having an even greater atmosphere. I mean, obviously the game is great, but it just makes more sense with all the fans. What are your biggest takeaways from the opening weekend?
Well, being very honest, watching Vienna play, I know they have
problems.
A lot of stuff going on there that's, you know, losing 15 players and then 3-4 guys, imports not coming for different reasons. And watching Lynch tonight, their injuries and their stuff. It's like, that's not the product that this league's really looking for. So those are two surprising things. What's surprising? I would say Pusatal going on, you know, road, winning a game on the road. So, you know, they're going to be tough. I've seen them play against Felak. Felak was the better team, similar to tonight, but they kept it close. They got a real good goalie, which means a lot. So he's going to keep them in games. You know, Graz being down two games, they had high expectations. They've lost two. I think they have 1 point. Dorn were winning on the road, so there's no easy games. But Linz, with the big line, Amisevic, with Labler not scoring a goal in two games, this is, and not looking that sharp tonight, not many scoring opportunities. Linz to go two games with those top players, regardless of other injuries, to not get a goal in two games, that's a mega surprise. So, you know, their backs are up against the wall. You know, I thought Felak played a pretty good game tonight. My read on playing down in Hungary, I coached Felak and I coached Innsbruck down there. It's a tough place to play, and they are a good team. Now they have a coach who's in there bringing some defensive structure. So my read on the first game, they didn't play well. Everybody says it. The players say they played horrible. Better to lose 5-1 than 3-2 and think you played okay. You get a little bit embarrassed. It added a little bit more to their character tonight. And I think that was important that they came out and won that game. And it wasn't that freaking easy.
You know what? I want to start with the three new league teams, only one of them being really new. But what does it say about them getting into the league, about the league wanting them in the league? Just by the sheer fact that each and every one of them, at the very least, won a game this weekend.
I think it's enormous. Because Ljubljana, sometimes you look at their lineup and they go, well, music, this guy, that. Well, not that many import. always was tough to play in Ljubljana. And they won tonight. And they're going to be tough at home. You know, they're going to really, you know, sneak some points on the road. Pustertal going into Bratislava and winning that game, that's freaking huge. So when they played in Felak, the two games, Felak dominated. I saw the one game. Felak was just a lot better. But did everybody play? Were they sharp? They got good goaltending. Their goalie's really good. And great for them to win. And they're going to go home. They're going to get the new rink. It's exciting. So you can't take them lightly. You can't take Ljubljana lightly. If you look at Pustertal, or if you look at even Innsbruck, you know, coming up, they won the first game against Ljubljana. So, you know, they're okay. I would say that going into any of those new places is not going to be easy to win.
And obviously for us, we're really looking forward to be part of one of the first games at New Arena Brunico that will happen. One of our doubleheaders on October 26th. How much are you looking forward to seeing that new stadium?
Well, it's funny that I asked you. I said, oh, geez, Mark, we have a doubleheader tonight. Am I going to Innsbruck? Right? Thinking, I'm going to go see my kids, go down a day early, get there. And you said, Greg, we got the opening of the rink in Pustertal. I said, that's where I want to go because I can always go to Innsbruck. I think it's exciting. I hear it's a great rink. I heard they have, you might know this, an hydraulic system, is that what it's called? That they can make the rink NHL size for possible Olympics that
so are
coming?
So they could go back and forth in terms of rink size, yeah.
That is absolutely fantastic. Talk about high tech. They could just shorten that. I wonder if they're allowed by league rules to make it NHL size because the team's coming in who might have trouble with a small rink.
Well, if Philly is allowed to narrow the size of the ring, probably other teams are as
well. I guess they can too. But 2 meters is not 5 meters, huh?
Right.
Because I was on the ice tonight, right? As you know.
You did check Lucas into the boards and you did a very good job. And I think fans wanted you to hit him harder.
Well, I tell you what, I said, make sure when I come, you jump a bit. Because that's where you learned that when I was young. Come in, you jump with the check and you use the plexi to cushion yourself, right? Guys going down are going to get hurt. And you know what he did? He did. He rolled with the punches.
Smart kid he is.
Yeah, smart kid. I think Pustertal being in, is it true, though, in the past, Boatsen didn't want them in because they wanted to come in a couple years ago. Is that true? They didn't want any competition? Or you don't know that?
I don't know that.
Okay. Because it was a territorial thing. But I think it's great for Boatsen and Pustertal to have their derby. You've got Innsbruck Boatsen, you got Innsbruck Pustertal. So it's kind of in the West. I think that's really exciting. Pustertal, good rink. Winning on the road gives them some extra stuff. Their next game's in Felak. And it will not be a cakewalk for Felak.
Now, we've talked about teams that are in trouble. We've talked about the international teams. What teams surprise you in a positive way?
Well, we talked about those wins on the road. Okay, Pustertal and that. Surprising, but not surprising is Klagenfurt.
Why so?
Because they talk about, and I'm going to, you know, take my hat off to the coaching staff and Matty Kiner right at the top. Because them winning last year with no fans, and it was closer than people think. Because Boatsen, in a way, beat themselves with discipline. The second game in their 5-4, they give up 3 goals by making huge mistakes. Their discipline got the best of them. The best team did win. But what really impressed me at the first game of Klagenfurt, not only were all four lines rolling, and we talked about the Geyers, who I think they're a fantastic addition to them. That's why they've been there 14 years. But late in the game, the three import line had an opportunity for Vienna. Three imports on the line is a luxury. And their job is to score goals, and they did not create much. But late in the game, they kind of had a little bit of an opportunity, and there was back-checking from Klagenfurt right to the end of the game. So they didn't get cocky. They didn't pressed for more goals. They played their game to the end, protecting the shutout for their goalie, who is going to save their bacon sometimes. Very impressive. The coaching staff keeps them rolling. But you know, when you hear Fraser talk, he came in late last year. Talk about a humble guy. You know, he's played a lot of high
hockey. Talk about Matt Fraser.
Yeah, Matt Fraser. High guy, scores goals, just happy. He said, I don't have a word to describe the fans being back. You think he's not excited? So you got Peterson, you got Fraser, you got these top players playing like they are. You think that's not contagious for everybody? You know what you're getting from the Geyers. You know what you're getting from Cook. You know what you're getting from everybody. So I'd say Cartier is a pretty solid team, and it was quite impressive.
Now, just in staying with that Klagenfurt topic, obviously we were witnesses to their convincing win against Vienna. I witnessed Saturday's game against Innsbruck as well. And even though Innsbruck played it close for 1.5 games, Klagenfurt, just with their sheer speed and depth and everything that they do, and at times it resembled the Vienna game, won that game as well. If you look at the scoring, 3 goals in 2 games by Fraser, 3 goals in 2 games by Peterson. There's a goal from Stichler. There's a goal from Koch. There's a goal from
Geyer.
From Stefan Geyer. So many different guys that can score. The intensity, the high pace that they're keeping up for the entirety of a game. How do you stop a juggernaut like Klagenfurt? And I know it's early in the season, and I know there are lots of things that are going to happen. Petri Matikainen even said on Friday on one of our pregame interviews, the problems will come. So there's that probably needed realism as well. But how do you approach a game when you're playing a juggernaut like Klagenfurt? What do you do to keep it close? What do you do to eke one out?
Well, Innsbruck runs out of juice in the third because they're probably going 3 lines mostly. They will wear you down because they don't change their system. They just keep coming, and they're disciplined, and they're not getting stupid penalties. And they got a little farm team system there. If somebody's going to act up, I'm sure Vitting's sitting on the bench waiting to go. So they're not going to have. I know what he means, and he's kind of protecting his team a little bit. Hey, we're going to have some troubles. Yeah, they could get sick, or they could have a flu bug, or they could have some injuries, but they're not going to have a whole lot of trouble. They're not going to win every game, because I'll tell you what, Boatswain, I like Boatswain, and somebody asked me, who you think is going to win? I said, well, I think Boatswain's got a pretty good chance. And the reason I said that, and it's nothing against Klagenfurt, it's because Doug Mason going in there, when I heard he was going in there, I said, oh, that's a good fit. Just because I know him, I've met him a few times. He's a good fit. Don't forget when he was in Graz, their dressing room had some turmoil every year. There was some turmoil. I'm not going to get names, but there was turmoil. You got a Boatswain team who contends every year. They're strong. They got good players. His personality going in, and when I heard Bernard, their captain, say that on the... And this is nothing against Ireland. They're all good coaches. But when you have, since 2016, 6 different coaches, how do players get a feel of the coach and learn and try to get a connection? You can't. Because it doesn't work, you're fired. So when the captain said, we're really happy that, you know, Mason came because we were looking for a coach. And I hope he stays longer. So, you know, when I heard that, I could be wrong, but my gut feeling when I heard the captain, Bernard, who speaks very well, he speaks well, he's not an arrogant guy, he's a real good hockey player. When he said, I hope he stays longer, I tell you what, I'm going, they've got a connection already.
I mean, as we're talking about the 2 finalists from last year, I want to still remain with Klagenfurt for a bit, because it's that well-known fact that winning a championship is way easier, quote-unquote, than defending a championship. Now, you were in the unenviable position to having to defend a championship as well in 06 and 07. At what point, and I mean, you brought the last championship to the city of Villach, and I guess the party was rocking and rolling on for a couple of days, if not weeks. But at what point did you try to refocus, reset, and set your sights on the following campaign where you had to defend your championship?
Well, you said the right word, party. You throw it in there somewhere. Okay, so we come back the next year and we're excited, right? You know, camp's tough. We're gonna have a... I was never the great tactician. I can honestly tell you that. You know, I know the game and understand I can play and read. But we practice hard. We practice tough. We had good players. We were in shape. And you know, you got to control these guys and it's egos, but whatever. So we knew we were going to battle. And you know what? We had no hangover. We hung in there pretty freaking good. And we made the finals again. But we talked. We got through the semis. I can't remember who it was. Pretty quick. And we had like a week off. It was a Sunday game. And I think we played the next... It was like almost a week. And Salzburg was still playing. They had a couple more games. And I told the guys... And we went through it. Go out tonight, Monday night, Sunday, Monday. Have your fun, then start bearing down for the finals. Because we got a freaking chance. We got a chance to beat Salzburg, and I think we can beat them. Even though last year we upset them, I think we can legitimately beat them because nobody really wants to play us. So we had a talk in the room. Crumpy was there, Lancey, Caspi, Stewie, all the guys. I said, boys, take care of yourselves because you do not know. How old are you, Crumpy? You're 31, 35, 28. Boom. Went through every player. I asked every player how old you are. I said, guys, take care of this because you do not know when you're going to have another opportunity to be in the finals to win a championship.
Turns out for
most... Do you realize that? That's 15 freaking years ago.
Turns out for most of them, it was indeed their last chance
it was their
to
last.
Win a championship.
So we go into game one. You know, I'm not going to throw names around, but I just tell you, you're in a coaching, you're in stuff, you can't babysit them all. We're down 1-0 late in the game in Salzburg. We had a 5-on-3 late in the game. You guys need a timeout? No, no way. And a couple of my top guys, I said, fuck. I'm sorry, I'm going to swear here.
No, you have to.
But I go,
you're allowed
because
to.
I'm going, what the fuck? They don't want a timeout. And it was ugly. It wasn't what we normally are, the 5-on-3. We don't score on it. Pavel scores to make it 2-0 in an empty net. We get home and the phone's going off the freaking hook. And I'm going, two guys were out every night till 5 in the morning. I'm going, holy fuck. Not for me, for the guys. We could have won that game. I'm not blaming anybody. Life's life. People do what they have to do for whatever reasons. And I'm going, okay. And then a couple of things after that, one guy got suspended, gone. We lost the series in 6. I believe it was 6. I felt sick to my stomach for 1 month after the season. I felt literally sick to my stomach. Not for me, but for the guys. And I told the guys this. I told them in front of everybody. I feel sick, guys, because all you guys that gave it everything every single freaking day, to you guys, I take my hat off and I don't fucking feel good. And it is what it is. But I guess the point, and I'm not blaming you, it is what it is. It's disappointing for the other guys. And you know what? Going through that room, it could be your last chance, guys, to win a championship. And you're right. I haven't been back since. So that was, that's the other side of sometimes players, and I would never say a name, it just, life is what it is and people have their own issues in their own lives. A player or two being bigger than the team, just have their own issues probably in life, trying to figure stuff out, and I understand all that. But if you're going to win, and that's what Clangford last year was fantastic, because they stayed the course. When Boatswain got undisciplined, Clangford didn't. When their coach got a little excited, which I know I did, I've been there, he got excited, Matikainen didn't. They kept the course. If you look at all those games, that could have gone 7 easily, and it could have gone Boatswain's way. They got blown out in the game 1. Game 2, they're up 1-0. They played a hell of a first period. And guys coming around the net, and just a little too slow because Clankford's forechecking, lost the puck, and who scored? Guyer. They lost 5-4. Cartier won 5-4, and Boatswain beat themselves. But they kept the course, and it came down, and then when Bernard put the puck into the stands, it's just bad luck. Boatswain was coming on in the game, and they were out playing freaking Clankford. And one mistake, boom, Grigoriev scored in overtime. That was huge. Because if Boatswain steals that game, it's a different story. So I think what Cartier did, we talked last year, they set the bar high, how to organize your team. Tough coaching, tough this. So I think if you go back, you know, if you run off, I jump over straight down the road. When the Derby's going to be on this year, feel like Clankford, it's wide open. Because Felix put a pretty solid team together. What's important in Felix is this. Rob Dom's staying. They're not going to have a coaching change. So that's number one for the players. He's not going anywhere. Management backs him. He's staying put. Bernard got a shutout tonight. He didn't look that great first game. It's okay. He got his shutout, right? Okay, so now they're hoping there's not going to be 3 goalie changes. They're pretty good in nets with Schmidty, Bernard. This Lucas Moser looked pretty good, whatever. So right now you're more stable because there's not going to be a coaching change and you're hoping goaltending is going to be solid. And now the team they put together, as their coach has said, not that old experience, boom, not that easy, but when they play Clangford, this is going to be a wide open game. Wide open game because Felak can go 4 lines now.
See, the great stuff about
you. This is exciting.
The great stuff about you, and the one thing that I really dearly missed is you jumping from topic to topic in a 5-minute monologue. So that was great.
That's how my whole life is, though.
but I'm trying to get you back on track.
Okay.
And just by looking at the very top of the standings, we've got 3 teams that are 2-0. And one of them, obviously, Klagenfurt. The other one, Fehava. And the third one, Bolzano. Which one of those 2-0 teams for you is the most legit? And all of them is a possible answer.
All 3. It's an absolute. It's a dogfight to get the top spot. And the reason I like, okay, let's go Boatswain. Well, like I said, they got really good players back. They got good players. Right? No, and Gaisley got hurt last year for a long time, right? And Mason going in, I'm telling you, Mason going in with his personality, it's a fit. It's a fit. Cartier, it's a fit. Constantine going in to coach. Who was the highest scoring team last year offensively? It was Hungary. It was Fehervar. These guys could freaking score. But what couldn't they do?
Play defense.
Yeah, and who had almost the most goals against?
Fehervar.
So they get in the playoffs, it's 6-0, 7-0, 6-1. They got blown out because the other teams tighten up the defense and they couldn't score. So you got to win a 3-2 game, a 2-1 game. They couldn't. So who do they bring in after that same Finn coach had signed, and after a month, they made a change. I don't know if it's because Konstantin's name popped up. I don't know what happened there. But he coached a long time in the NHL, and he was known as being a good, tough, defensive system coach. So what did this team need? They have, you know, national team players. They got good imports. It's a hard place to play in. They're legit.
Now, if we look at the other end of the standings, there are three teams that haven't won a game so far this year. Obviously, Graz being one, the Capitals being the other, and Linz being the third. Which one of these teams is in the biggest amount of trouble? And still, this is not like the NFL, and coincidentally enough, we're watching a Pulse 24 game on there right now with Tennessee and Seattle playing. So if we're a little distracted, please excuse that fact. But obviously it's not like week one in the NFL, which is usually in its aftermath overreaction week. It's been opening weekend. Two out of a possible 52 games have been played. A lot of things are going to change. And if we just look back on last year, Linz was 2-0 and didn't make the playoffs for the first time in 15 years. But again, if we're just looking at it right now with what we know, what we've seen after two games, who's in the biggest amount of trouble of a team that hasn't won a game yet?
Linz and Vienna. Because these were two powerhouses 2 years ago. Even last year, Vienna was within a face-off because of a going for an empty net goal with 30 seconds to go. If they lose a face-off, 15 or 17 seconds to go at home, they could have gone 7 against Boutsen. They lost in overtime that game. It came down to a face-off. So they were not close to making the freaking finals. To give up 15 players, something's not right there. Is it financial? Whatever, I don't know. But how they looked, I know there's a few guys missing, but it's still a little bit of a shadow of it was last year. And looking at Linz, what they went through last year, and they did come on at the end. You know, I got to give Coach Seaman, he did a good job. They came within a penalty shot, feel like winning in freaking penalty shots. That's how close they came back. So when Vienna gets this organized with Poo and all their imports and the problems they're having and Linz, you can't count them out, but it is a very surprising start. How can all these guys be hurt? This is not even fighting rough and tough hockey. There's guys injured all the time. There's a lot of injuries in this league. You notice that? Like, feel like it ran into huge injuries last year. Vienna has injuries now. Linz has injuries. Is it just bad luck?
And then apart from the injury fact, how do you think they're going to right the ship in Vienna? And I know they're very likely not looking for outside advice, but if you were in charge, either management or coaching, what would you try to do to fix the situation?
Well, the coach is in a tough spot.
I mean, it's not his team.
It's not his team. He's coming in here and he's already talking. You know, I think when we get in the finals, it's going to be full house. It's a long way to win a freaking game.
And right, obviously, now, that's what he told here, yes, on the podcast last week. He didn't get a whole lot of help from Dave Cameron. So didn't try to bring him along or up to speed, which I found interesting.
Well, don't forget all these coaches back home and all these scouts and stuff. I got all kinds of stories. They don't all love each other. I'll tell you that right now. I know the coaching fraternity can be tight, but with the right people. But it's not all love. And scouts too. And they have to figure out what's going on with their imports. They're going to need their freaking imports. And they're going to need to probably fill that import position. I think teams are going to have to wait. Once the NHL starts and American League starts and all these guys get freed up, there's going to be players kicking around. There's probably not a whole lot of guys to get right now, because I know teams are looking for in other countries good players. There's none there because NHL is going to come, training camp, AHL, who's available. all of a sudden you're going to have a bunch of good names out there. So he's kind of handcuffed. I would say they went in tonight. You got to take off their hats for those three lines and the short on D. They're up 3-1. They lose 5-4 in a really tough rink. They're battling away. They lose to Clangford. You know, Cartier is a pretty freaking good team. But they have to get healthy. They have to get their stuff figured out with their imports. You know, and you got... Lynch didn't look like a playoff team tonight. I thought they were going to be an exciting team with the imports and Rotter going in there. You know, they tried hard tonight. But I'll tell you what, in the game tonight, I'll tell you, this is how it goes. Felak dominated the first. They looked pretty good. And even though the shots in the second period were in favor of Felak, number 10, that guy from Latvia, what's his name? Devins?
Zerins.
Zerins? He walks in. He's in front of the net. Alone. 3 meters out. Passes to Amisevic, who was kind of covered. But Amisevic, where was his stick? It wasn't on the ice. Puck ended up in the corner. He had three chances. One time he fanned on the puck all alone. Three mega chances. I don't feel like I had the chances. I'm just saying, when you don't get those goals and you're pressuring, he had three chances. If he puts one in, it's a dogfight to the end. And discipline. The 4 minute penalty, right? Crystal got slew foot. 34 seconds, Lancey scores. How big is that goal? Lynch is not going to score three now. They can't get one. How are they going to get three? So what I'm saying is, you look at Felak, guess what? Back to Lynch. They're going to have to figure this out. They got a home game coming up.
Coincidentally, live on Pulse 24.
Going, if they don't win, it's a massacre.
Really is.
It's a massacre.
But then again, Linz could be looking very different. They could be getting two centermen back. They could be, they're definitely getting Josh Roach back on defense.
Quarterback, big time. Great player.
It's maybe just one addition of all the people now out and then play in Filler.
Oh, no, 100%. Could that already 100%. Be the difference? Because how did they play at the end of the year last year? They played pretty good, right? So Seaman went in from Felak to there. And he obviously did a pretty good job because at the end, they were right there. They came within the goal of making the playoffs. Won, what, 7 or the last 10? So I think for the players, when you don't score, it's really frustrating. And, you know, are they going to look at, do they practice hard? Are they going to change something in practice? You know, I hear this and I hear that. I get some scoops here and there.
Fastballs, curveball.
Well, no, we'll put it this way.
Is it mixing it up or is there another secret to get some kind of reaction out of your team in practice?
Well, you practice tough.
What is that?
T-U-F-F.
almost spelled correctly.
Whatever. But practice means tough is you practice fast, you practice properly, you score, you finish your checks in practice. It doesn't have to be overly long, but it's got to be intense, and you have to have games within the games. It's the forwards trying to score on the goalie. That's a competition. Defense against the forwards, one-on-one drills. You got to practice fast, you got to practice tough. I know your structure, but if you don't practice fast and tough, you can take your system and flush it right down the freaking toilet. Sorry, that's just my opinion. If you have a perfect system and you're not in that desperation, tough, boom, go, it doesn't matter. 1-2-2-2-1-3-3. They're just numbers. You win battles, you win a race. How do you win races and battles? NHL talks about this all the time. This is the NHL. We didn't win the races. We didn't. So what does that mean? You got to win the races and battles. So how do you do that in a game?
Being fast.
You do that in the practice.
Physical.
In practice. So when the game comes along, there was many coaches say you got to practice tougher than the games are. And you're battle ready. I'm not saying I don't know. I got an idea. Hey, does Klangford practice tough?
Presumably so.
No, no, not presumably. 100% tough. On ice, off ice. Dom was practicing hard with his team. Okay, so he's in here to stay. There's not going to be a change there. Is Innsbruck, how many guys do you have? Is Innsbruck practice tough? I think those young coaches, it's their second year. They're going to give it a good shot. You think Ljubljana practices tough? Yeah. Slovenia, they're in good shape. You have to be in shape to be successful. Let me ask you a question. If Klangford practice,
asking the questions, but
no, no, okay, I'll ask you a question. Am I allowed to do that?
Sure.
If Klangford practice soft, even with all the guys they have, just practice soft and nice, you think they win championships with all those same guys?
Very likely not.
No, no, not very likely. No. No, they won't. If there was a knock last year on Salzburg, and, you know, good team, and, you know, and the coach is good, they're all good. Did they practice tough enough when it came down to the grind? I guess you have to find that out. I have a pretty good idea, but that's how coaches learn. Coaches evolve. Coaches listen to the players. And it's just my feeling, because I know coaching's really hard. It's really freaking hard. They love you. They hate you. They boo you. You get fired. If you win, it's the players. If you lose, it's the coach. I understand that. But you got to practice fast. You got to practice tough.
And we've been talking about teams the entirety of this conversation. I just want to get to the players a little bit now that we're closing in on the end of our conversation. If you had to put your finger on one player, one individual that impressed you this opening weekend, who would that be?
Just the two games that I saw, because I didn't see every game, obviously. We were in Klangford and I watched the Fila game.
Yeah, you probably watched some highlights as well.
And I watched highlights.
I know. Saving the tough questions for the very end.
Well, it's a tough question because as great as Peterson is and Fraser and these guys, and I know this is kind of funny, but a couple of the guys that I really enjoy watching who get zero headlines and bring more to their team than anybody thinks, I know the coach knows, is those two Geyer guys. They're like motors for the other lines. But you got Fraser. The one thing I like about Fraser, he's really modest. He played in the NHL. He's a good player. He came in late last year, did his job. He's excited. For somebody to say that, who's played in front of 20,000 people, there's no words. When you ask him, what the fans being back, he said there's no words to describe it. You think he's not going to score 30 freaking goals?
He's got three already.
He's got three. And Peterson, who had a very slow start last year, because the first game in Klangford last year, Lintz won 4-1. The goalie looked awful. He was spinning around backwards. They didn't look good, but they found a way. Peterson wasn't close to his, because the year before he didn't have many points because he was hurt. But all of a sudden, he's come out of the gate. So I would say the two Geyer kids, for different reasons, but Fraser Peterson, I don't think the goalie's been tested that much. So I would say those two Canadian guys leading the way that early, they're on their way to, you know, when you have three goals in two games, if you want to start doing some math, those stats would be crazy, right? So we can't, you know, times 15, times 16, times 17, scoring 80 goals. But they're both going to have really, really good years scoring-wise. So I would say, I know, I look at Felix's team, I'd say it's more of a, Hughes looks really good. He's excited. He had his son or daughter on the ice with the fans, his son. So he's motivated. And he's making some really nice plays, nice passes. So he's really important to this team in Felak.
Now for you personally, it's going to be a little break as regards to Better at Home Ice Hockey League, but in a couple of weeks' time, we're going to be back with you and the National Hockey League. And as I started this conversation by asking you how much you love hockey to be back, let me just finish this one by asking you how much are you looking forward to the upcoming NHL campaign with 32 teams and potentially two Austrians on active rosters.
Oh, fantastic. When you think now the Kraken, the Seattle Kraken playing Vancouver, that's a derby. That's going to be sold out like it's going to be rocking. No, this is exciting. You've got McDavid standing up and saying, guys, the moves we've made, it's time we step up. We've made the playoffs, losing in first round. It's time. Toronto, under mega, mega pressure. Montreal, Cinderella story. They're going to be way better than you think. I know Weber's out. Drew is coming back. They picked up some good guys.
No Dano, no Kokanyemi.
They got Dvorak for Kokanyemi. He's a better all-around player. He's a better all-around player than Kokanyemi. And they're not going to pay over $6 million for him.
The Hurricanes do.
Huh?
The Hurricanes do.
Hurricanes do, but they wanted him. So they're going to maybe use him different and put him with different guys than maybe Montreal could have. Right? So they have a plan for him. Whatever. They say it was not retaliation. Revenge? Why did they give him a $20 signing bonus?
Yeah, of course, a poison pill contract that Montreal wouldn't match. Because they put in an offer sheet a couple of years ago for Sebastian Aho, right?
Yeah, for over $8 million. And you know what Carolina said? Well, thanks. We were going to pay him more. What number is Aho?
Right now?
Yeah.
In all honesty, I'd have to look it up.
It's right. Number 20. They gave him a $20 signing bonus, $6,100,000 contract. What number is Kokanyemi? 15. Aho is in the internet now talking about having a kick out of the $20 signing bonus. But they said it wasn't, no. Nothing to do with revenge.
But see,
$20 signing bonus. Aho's number's 20.
But you see, this just shows the level of excitement that you bring to the table when it's,
yes,
when it's about hockey.
It's exciting.
Of course it is, but we'll save the NHL part for another episode, I think, at this time as football is going on as well. We'll just call it a day. Thank you so much for enlightening the audience. Always a great pleasure talking hockey with you.
Martin, it's been great. One last comment to our first game in Klangford. I think we all had a lot of fun.
Yeah, we did.
Terry was there. Flo was there. We had fun. Terry was really good. She's loosened up. Flo's as good as he is. You had your stuff going. It was a lot of fun to start the year. It really was. And the rink wasn't cold in Klangford.
Couldn't have put it any better. Das war so Greg Holtz und das war Folge 60 von Hockey Clock mit Martin Pfanner. Nicht 61, wie zu Beginn der Episode bei Kevin Moderer gesagt. Kleiner Zahlendreher, aber das soll passieren. Hockey Clock mit Martin Pfanner gibt es natürlich auch kommende Woche. Dort dann unter anderem mit dem erstmaligen Blick in dieser Saison in die Schweiz. Es geht nach Lausanne zu Benjamin Baumgartner. Bis nächste Woche. Von.